Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Philosoph und Publizist Wolfram Eilenberger. Guten Tag, Herr Eilenberger.
Guten Tag.
Jetzt muss ich da erstmal hier meine Maske absetzen. Die habe ich doch glatt noch auf, aber hier im Studio haben wir ja genügend Abstand.
Pflichtübererfüllung.
Ja, ich meine, ja, wir beide lachen, aber ganz ehrlich, so richtig zum Lachen ist einem nicht zumut. Ne? Es sind schon triste Zeiten.
Ja, und zumal das irgendwie auch traurig absehbar war und wir jetzt in der Situation sind, in der wir nicht sein wollten, die wir aber alle auch vorausgesehen haben. Es ist also eine gemischte Emotionalität, würde ich sagen.
Also mit anderen Worten, Sie hätten gedacht, okay, man hätte schon im Sommer oder im Frühherbst härtere Maßnahmen ergreifen sollen?
Ich glaube, wir sind alle zu Experten und Nichtwissern gleichzeitig geworden. Und ich will jetzt nicht immer in dieses nachhaken, was man hätte tun sollen. Das ist sehr müßig, aber überraschend ist die Situation, die jetzt da ist, zumindest wohl für niemanden.
Also stimmt, überraschend ist sie vielleicht nicht. Die Kanzlerin war zumindest jemand, die immer schon gesagt hat, Leute, so kommen wir da nicht durch, wie wir es im Augenblick versuchen zu handhaben. Wir müssen einen härteren Lockdown ins Auge fassen. Und ich glaube, dahingehend hat sie sich heute auch noch mal geäußert in der Generaldebatte im Bundestag, über die wir gleich berichten. Die Zeiten sind schwierig, in denen wir leben. 590 Tote wurden gemeldet. Jetzt binnen 24 Stunden vom Robert-Koch-Institut. Es ist ein Höchststand. Es sind mehr als 103 mehr als genau 103 mehr als am vergangenen Mittwoch wegen eben des Coronavirus. Diese Lage ist natürlich der Hintergrund, vor dem jetzt die Generaldebatte zum Thema Haushalt im Bundestag geführt wird. Herr Eilenberger, haben Sie zugehört?
Ich habe mich heute Morgen ein wenig eingehört, natürlich auch mit Blick auf diese Sendung, aber auch mit der Frage, wie diese Krise wohl adressiert würde und auch wie die Kanzlerin spricht.
Ja, die Kanzlerin hat gesprochen, aber es ist traditionell so, dass die Opposition hier das erste Wort hat und die größte Oppositionspartei ist die AfD. Stefan Dietjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, hat sich die Debatte natürlich ganz genau angehört. Was hat denn die AfD, was hat Alice Weidel gesagt?
Ja, da kommt immer so ein ganz besonderer Ton rein, wenn die Alice Weidel da spricht. Das ist auch nochmal ganz anders, als wenn ihr Co-Vorsitzender Alexander Gauland, wie in der letzten Generaldebatte, diese Debatten eröffnet, wenn Weidel spricht. Dann ist, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, da ist man mit einem Ausbruch von menschlicher Verachtung, politischer Aggression konfrontiert. Ich kann das gar nicht anders sagen. Das ist zum Teil am Rande der Hassrede. Da wird ein Bild von der Politik und dem Land gezeichnet, einer Politik, einem Land, das sich ständig am Rande einer Diktatur bewegt. Kommen Sie aus dem geistigen Wandlitz, hat Alice Weidel der Kanzlerin zugerufen und dann solche Bilder gezeichnet.
Statt das Gebotene zu tun und gezielt die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen, sperren Sie die Bürger ein, vernichten Existenzen, treiben ganze Branchen in den Ruin und versuchen bis an den Wohnzimmertisch in das Privatleben der Bürger hinein zu regieren.
Also so geht das eigentlich in einem Zug weiter. Es ist eben eine einzige Attacke, ohne dass da überhaupt nur der Versuch gemacht würde, als Opposition eine Alternative zur Politik der Bundesregierung zu zeichnen.
Herr Eilenberger, wenn Sie das hören, diesen Ton, was geht denn Ihnen vor?
Na, das ist sicher eine Politikerin, die sich durch eine ungewöhnliche Kälte, eine vom Zynismus ununterscheidbare Kälte im Angang auszeichnet, schon seit längerem. Und natürlich hat die AfD dieses Thema als eine Art strategisches Querulantentum für sich entdeckt. Sie weiß, dass es unpopulär ist, diese Maßnahmen einzufordern. Sie weiß, dass es privat schmerzhaft ist und versucht daraus in sehr jämmerlicher Weise, wie ich finde, Kapital zu schlagen.
Aber es ist ja wirklich ein Ton, den man so im Bundestag nicht gehört hat.
Das stimmt und es zahlt, glaube ich, auf zwei rhetorische Topoi des Rechtsdiskurses ein. Einmal der Ernstfall, dass da irgendwelche Grundrechte gefährdet sind, dass man am Abgrund steht und das andere Mal das Schüren totalitärer Zugriffsängste, die sich mit dieser Pandemie verbinden, bei einer gleichzeitigen Idee, dass man alles anders hätte machen sollen, wobei dann die Gegenvorschläge ja doch oft sehr leer und inhaltsfrei bleiben.
Kam denn ein Gegenvorschlag, Herr Dietjen?
Nein, der kam allenfalls in einem Halbsatz. Das ist so dieser Topos, die Bundesregierung muss die Alten schützen. Das haben wir in früheren Reden von der AfD, etwa von Gauland, deutlicher gehört. Der Vorschlag, das sind dann Vorschläge, die werden ja in der Politik auch breiter, auch ernsthafter diskutiert. Die kommen ganz ähnlich von der FDP, zum Beispiel besondere Einkaufszeiten. für Hochrisikogruppen. Das gibt es in manchen Kommunen, in manchen Bundesländern schon. Da zeichnet sich dann etwas ab von anderen Vorstellungen. Aber wie gesagt, Vorstellungen, die im Grundsatz gar nicht so anders sind. Die AfD entdeckt das eben tatsächlich, Herr Eilenberger hat das ja richtig gesagt, als ein Thema, mit dem sie sich als fundamental Opposition profiliert und einem Lebensgefühl Ausdruck gibt der Menschen, die sich da nun tatsächlich fast wie in einer Diktatur gegängelt und gemaßregelt fühlen.
Und darauf hat dann die Kanzlerin geantwortet oder sie hat zumindest danach gesprochen. Hat sie geantwortet?
Ja, Angela Merkel, das tut sie eigentlich nie, wenn sie da in diese Situation kommt, nach den AfD-Rednern sprechen zu müssen. Sie geht da nie direkt drauf ein, allenfalls mal mit einem stummen Blick nach rechts. Sie hat jetzt eine nüchterne Regierungserklärung abgegeben. Aber es gibt zwei Momente in der Rede von Angela Merkel, wo sie sich da auch persönlich zu erkennen gibt. Das eine ist in dieser Situation nochmal das Bekenntnis zu einem wissenschaftlichen Vorgehen, das sie auch in dieser Rede jetzt nochmal aus der Biografie abgeleitet hat. Das ist ja sowas wie die rhetorische Wunderwaffe von Angela Merkel, wenn sie auf den eigenen Lebenslauf, wie in diesem Fall das Physikstudium in der DDR verweist. Ich bin in der DDR Physikerin geworden, weil das einer der Bereiche war, wo man auch unter den Bedingungen der Diktatur Prinzipien der Wahrheit einhalten konnte. Und das hat sie dann übergeleitet in die aktuelle Situation und hat da Bezug genommen auf die gestern vorgelegten Empfehlungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina.
Da will ich sagen, dass ich glaube, dass wir gut daran tun, das, was uns die Wissenschaft sagt, nämlich gestern die Leopoldina, auch wirklich ernst zu nehmen. Wir freuen uns.
Und diese Bezugnahme auf diese Empfehlung der Leopoldina, die deutet ja auch etwas an von Handlungskonzepten. Denn die Leopoldina empfiehlt ja nach der Weihnachtszeit bis Anfang Januar, bis zum 10. Januar dann wirklich in einen harten Lockdown mit Geschäftsschließungen, Wechselunterricht an Schulen und so weiter zu gehen. Also die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung nochmal deutlich anzuziehen. Es ist deutlich geworden, dass Merkel in diese Richtung denkt. Und neben diesem wissenschaftlichen Ton, der im Grunde ein nüchterner Ton ist, kam dann bei ihr die persönliche Ansprache, eine ganz persönliche Bezugnahme auf Lebenssituationen der Menschen. Das können wir uns auch nochmal anhören.
Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da.
Also das ist dann nochmal die sehr persönliche Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger, die Merkel ja auch in der Fernsehansprache ganz am Anfang der Epidemie, der Pandemie im Frühjahr in Deutschland gewählt hat. Die Kanzlerin, die die Lebenssituation der Menschen versteht, sagt, das tut mir im Herzen weh. Auch das ist einer der Grundtöne, die wir von Merkel in dieser Zeit immer wieder hören.
Ja, Herr Eilenberger, da trifft sie, glaube ich, den Ton gut.
Naja, es ist gut kalibriert. Einmal das Nüchterne, Faktische, das andere Mal, ich spüre euren Schmerz, das Emotionale. Eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, Herr Dietjen, war die, dass sie dann auch sagte, wenn die Großeltern das nächste Weihnachten nicht überleben, dann wissen wir, dass der Preis zu hoch war. Und dann sagt sie am Ende, ich weiß auch nicht genau, welche Maßnahme richtig ist, aber wir müssen jetzt was tun. Das fand ich rhetorisch sehr bemerkenswert, dass sie sich sozusagen auch als eine Verletzbare in eine Art Passivität begeht, wo sie sagt, es ist schwierig, wir wissen alle nicht genau, was zu tun ist, aber wir müssen trotzdem handeln.
Ja, das ist ja das, was diese Debatte grundsätzlich auszeichnet, dass sie sich in einer Zeit extremer Ungewissheiten bewegt. Das ist dann immer deutlich geworden, wenn es wirklich um das Kernthema geht, das eigentliche Sachthema dieser Debatte, nämlich den Haushalt. Und da klang ja immer wieder an, welche Unsicherheiten da eigentlich noch im Raum sind, etwa heute beginnt oder morgen dann beginnt EU-Gipfel in Brüssel, Brexit. Kein Mensch kann heute sagen, was da noch für Belastungen, auch wirtschaftliche Belastungen auf Deutschland zukommen.
Das Robert-Koch-Institut hat also heute 20.815 Neuinfektionen gemeldet, mehr als 6.000 Fälle mehr als gestern. Diese Pandemie hat uns wirklich im Griff. Und die Frage, was tut jetzt Not? Die Kanzlerin hat viele Wochen schon gesagt, Leute, so kommen wir da jetzt nicht durch, wie wir es bisher machen. Wir müssen uns weiter zurückziehen, wir müssen schärfere Maßnahmen ergreifen. Und sie hat das heute sinngemäß in der Generaldebatte im Bundestag wiederholt. Wir haben eben schon sie gehört. Und wir wollen jetzt, Herr Eilenberger, mein Gast, Philosoph und Publizist Wolfram Eilenberger, hier im Studio nochmal den Christian Drosten hören, den Virologen, der ja eine Menge Einfluss hat in dieser Debatte und der auch mitgeschrieben hat an dem Papier der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die ja auch sagt, härtere Maßnahmen tun Not. Hier der Christian Drosten.
Diese Stellungnahme ist, sagen wir mal, nicht auf einer akademischen Metaebene, sondern die ist wirklich sehr konkret zu verstehen. Die hinterlegt dennoch die Haupteffekte auch quantitativ. Also da sind durchaus auch Ergebnisse von Modellierungen und Zahlenschätzungen gezeigt. Und da sind konkrete Empfehlungen drin. Und diese Empfehlungen sind sicherlich für die Politik etwas, das eine Richtung vorgeben könnte. Und da muss man natürlich auch sagen, wenn die Politik sich dann aber anders entscheidet, dann hat sie sich auch nicht mehr für die Wissenschaft entschieden.
Also wenn die Politik sich anders entscheidet, hat sie sich nicht mehr für die Wissenschaft entschieden. Das ist ja schon so eine kleine Drohung. Also ihr solltet uns doch besser folgen, oder?
Es ist auch die Markierung der Tatsache, dass die Politik eben entscheidet und nicht die Wissenschaft, was ja auch ein wichtiger Raum ist in diesem Statement. Und es ist natürlich für jemanden wie mich immer ein bisschen heikel zu sagen, die Wissenschaft hat entschieden. Es gibt ja sehr viele verschiedene Wissenschaften. Und das Problem, diese Pandemie politisch in den Griff zu kriegen, ist ja auch damit verbunden, dass viele Wissenschaften, die dort eingebunden sind, extrem prognoseschwach sind, wie die Wirtschaftswissenschaften, wie die Soziologie. Das heißt, wenn man das tut, was dann daraus folgt, das können sie gar nicht modellieren. Und das ist eine schwierige Situation, dass man, wenn man zum Beispiel an die Wirtschaftswissenschaften denkt, dieses Jahr, man hätte auch die Astrologen fragen können. Ja, da gab es praktisch keine prognostische Kraft.
Und weil man die Pandemie nicht einschätzen kann.
Ja, weil man eben auch menschliches Verhalten nicht ohne weiteres einschätzen kann. Da gibt es eine große Unsicherheit. Dennoch denke ich, natürlich, und das ist ja in Deutschland bisher auch gut gelungen, will man wohlinformierte, gut begründete, tatsachenbasierte Entscheidungen treffen. Aber man sollte sich eben auch immer vor Augen halten, dass in der Situation wie der, wie wir jetzt sind, der Nebel des Unwissens und auch der Nebel der Unsicherheit so groß ist, dass diese Modelle, wie wir ja auch fast wöchentlich erfahren, nicht sehr weit tragen.
Na gut, aber ein Stück weit tragen sie ja schon. Zum Beispiel ein exponentielles Wachstum ist vorhergesagt worden und das hat es dann im Oktober, haben wir gesehen, auch gegeben. Das ging dann in diese Richtung.
Das stimmt. Wir haben jetzt eine Stagnation auf einem riskant hohen Niveau. Man hätte gedacht, es geht vielleicht runter. Das waren ja auch Prognosen. Das ist jetzt nicht geschehen. Insofern ist das ein sehr offenes Geschehen, von dem man, glaube ich, auch gut tut, von wissenschaftlicher Seite es in seiner Offenheit zu adressieren.
Mhm. Wir hören nochmal Christian Drosten. Der sagt, die Wissenschaftler werden eigentlich schlecht behandelt zurzeit.
Natürlich wurde die Botschaft der Wissenschaft in den vergangenen Wochen auch stark verwässert, zum Teil aus der Wissenschaft heraus selbst. Und diese Verwässerung wurde in der Politik zum Teil dankbar aufgenommen, zum Teil aber auch nicht verstanden. Ich glaube, dass das auch eine große Rolle gespielt hat. Also ich will nicht unterstellen, dass bestimmte Kräfte in der Politik jetzt die Wissenschaft missbrauchen, aber ich glaube, dass ein Grundklima, das Wissenschaftler auch stark betroffen hat in den letzten Wochen, nämlich dass man einfach doch nicht mehr sagen kann, wie es ist, weil man sonst verheizt wird, in eine Ecke gestellt wird in den Medien und leider eben auch von einigen Stimmen innerhalb der Wissenschaft angegriffen wird oder einige sich darüber empören und die dann wieder in den Medien sehr viel Gehör finden. Diese Grundstimmung hat sich schon bei vielen breit gemacht und ich weiß von vielen Kollegen und Kolleginnen, dass sie in den letzten Wochen das Gefühl hatten, besser nichts sagen, es gibt nur Ärger.
Das ist natürlich ein Problem, ne? Wenn man sagt, besser nichts sagen. Also man sollte schon, wenn man Wissenschaftlerin, Wissenschaftler ist und man hat evidenzbasierte Dinge zu sagen, dass man sie dann auch sagt.
Es zeigt eben auch, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen in eine Rolle gedrängt werden, die sie gar nicht wollen und die sie auch nicht kennen, nämlich eine Politisierung ihres Wissens, der dann auch mit den Druckverhältnissen der Politisierung einhergeht. Herr Drosten wird ja nicht als Wissenschaftler direkt angegriffen, sondern als jemand, der mutmaßlich Politik mitgestaltet, die man das zumindest unterstellt. Und das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, es ist unvermeidbar. Und was auf Seiten der Wissenschaft gefragt, das ist der Mut. Mhm. Der Mut, beharrlich zu bleiben. Der Mut, seinen Standpunkt offen zu vertreten.
Und das weiterhin eben offen zu tun und zu sagen, hier stehe ich muss es sagen, denn das ist das, was ich hier aus Forschungsergebnissen heraus sagen kann.
Einerseits natürlich, aber was Herr Drosten auch anspielte, war die Idee, dass die Differenzierungsbereitschaft und auch die Vielstimmigkeit der Wissenschaft, dazu sagen, so genau wissen wir das nicht, es gibt auch andere Studien, als Unsicherheit und Nichtwissen kommunikativ ausgelegt wird. Ich glaube, es ist ein sehr feiner Grad für die Wissenschaftler, einerseits zu sagen, wir haben die Fakten, wir haben dieses Wissen und trotzdem auch ein adäquates Wissenschaftsbild zu geben, das immer differenziert, vielstimmig und unsicher ist.
Für einen Philosophen wie Sie ist das doch eigentlich eine wunderbare Lage, sage ich jetzt mal, wissend, dass nichts an der Lage wunderbar ist, aber weil man eben mit der Unsicherheit umgehen muss und lernen muss, sich in ganz unbekanntem Terrain doch zu bewegen.
Also das stimmt, dass in der Philosophie als Kunst des Nichtwissens man eher mit der Lage vertraut ist, dass es Fragen gibt, auf die es keine Antwort gibt. Mhm. Und dass man sich in dieser Unsicherheit orientiert. Und in dem Sinne könnte man sagen, dass wir uns alle in einer philosophischen Lage derzeit eminent befinden, weil wir alle Entscheidungen unter höchster Unsicherheit treffen müssen.
Mhm. Und was macht der Philosoph dann?
Ich glaube, er hält sich gelenkig, er bleibt offen, er gesteht sich auch die Grenzen des Machbaren und des Wissens ein. Diese Passivität und dieses Ausgesetztsein als eine Befreiung zu empfinden. Das ist eine Denkbewegung, die in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eigentlich sehr angemahnt wurde. Sie nennt sich Existenzialismus und sie ist nicht nur mit Einbußen, sondern auch mit Intensitätsgewinn verbunden.
Wir besprechen die Themen des Tages und wollen jetzt noch mal einen Blick auf die Schulen werfen. Die Kultusminister sagen ja, die Schulen sollten offen bleiben. Stefanie Hubig, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, sagt das so.
Aus meiner Sicht ist das, was wir jetzt verpassen, wenn wir Schulen zumachen, das, was Schülerinnen und Schüler nur schwer wieder aufholen können und was man auch nicht einfach wiederherstellen kann. Und deshalb setze ich mich so dafür ein, dass Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen können und dass der Unterricht, soweit es unter diesen wirklich schwierigen Bedingungen möglich ist, eben auch stattfindet und stattfinden kann.
Ist das der richtige Weg, Herr Allenberger?
Das weiß im Moment niemand. Das geht um die Frage, welche Prioritäten setzt man. Ich glaube auch gar nicht, dass es bei der Schule primär um Bildung geht, sondern um sozialen Kontakt, um Gemeinsamkeit. Und vielleicht ist das die richtige Weise, zu sagen, das ist uns wichtig, dass diese jungen Menschen einen Raum haben, miteinander zu sein. Aber ob das virologisch die richtige Weg ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, das weiß im Moment niemand.
So wie wir eben schon gesagt haben, es ist insgesamt schwierig zu sagen, was ist der richtige Weg. Aber hier könnte man ja sagen, gut, es gibt eben zum Beispiel so Möglichkeiten wie Wechselunterricht. Das heißt, das ist Distanz- und Präsenzunterricht im Wechsel. Die einen sind in der Schule, die anderen machen Homeschooling und dann wechselt das wieder. Und da sagen zum Beispiel die Lehrer und Lehrerinnen in Rheinland-Pfalz, das ist auch eine gute Idee und das lässt sich auch umsetzen, weil bei diesem Wechselunterricht müssen wir den Kindern ja auch gar keine digitalen Endgeräte unbedingt allen zur Verfügung stellen, sondern wir können einfach sagen, in der Woche macht er die und die Hausaufgaben und nächste Woche können wir die dann korrigieren. Also es ließe sich umsetzen.
Ja, da wird ja, glaube ich, auch sehr viel experimentiert. Da hat jedes Bundesland und fast jede Gemeinde ihre eigenen Zugänge. Insgesamt kann man wohl sagen, dass Schulen extrem träge Systeme sind und dass diese Pandemie das bundesrepublikanische Schulsystem in einem sehr schwachen Moment getroffen hat, indem er insbesondere in Fragen der Digitalisierung sehr viel schlechter vorbereitet war als andere Länder. Ich bin sehr oft in Finnland. Da funktioniert das besser, zügiger, auch schon lange digitaler. Das heißt, diese Erfahrung hat auch Schwächen und Versäumnisse offengelegt, die jahrelang das Schulsystem wahrscheinlich belasten schon.
Und in Finnland, ich weiß nicht, wie es da geregelt ist, ist das dann besser und schneller, weil es kein föderales System ist?
Das würde ich nicht sagen. Es ist einfach so, dass die digitale Lernkultur dort sehr viel fortgeschrittener ist, dass Digitalität integrierter ist und dass es dort auch gelungen ist, sagen sehr lange Fernunterricht erfolgreich durchzuführen.
Wir hören nochmal die Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Generaldebatte heute im Bundestag, hat sie über die Schulen das Folgende gesagt.
Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch nochmal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein, Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren.
Ja, da geht es also vor allem darum, eben die Ferien zu verlängern. Da ist sie auch sehr deutlich, ne?
Ja, ich finde es eine sehr bemerkenswerte Einlassung von Frau Merkel, sowohl tonal als auch vom Inhalt her. Ich glaube, es gibt eine wohlwollende und eine strategische Deutung dessen, was dort geschieht. Die wohlwollende ist, dass ein Mensch sich dort flehend zeigt, Kompetenz abgibt, sich unwissend zeigt, sich öffnet damit auch, glaube ich, ein realistisches Bild ihrer eigenen Entscheidungssituation gibt. Die strategische ist, dass sie sieht, dass sie das gar nicht polizieren und entscheiden könnte, was eigentlich vonnöten wäre. Das heißt, es ist auch ein Eingeständnis, dass das, was jetzt von jedem getan werden muss, nicht vom Staat eingefordert werden kann, sondern aus einer eigenen handelnden Vernunft kommen muss.
Wobei ich das eher so verstanden habe, dass sie tatsächlich sagt, ich bin ja hier die Kanzlerin und überhaupt vom Bund aus können wir das nicht entscheiden, weil es eben Ländersache ist. Das ist ja schon die ganze Zeit dieser Disput, der so hin und her geht.
Ja, da hat man sie, glaube ich, auch schon anders gehört. Vielleicht auch zu Zeiten größerer Machtfülle wäre so ein Ton und so eine Ansage wahrscheinlich nicht gekommen. Da hat sie die Fäden mehr in der Hand gehabt. Es ist vielleicht auch ein Eingeständnis dessen, dass sie mit ihrem Latein und das heißt als Kanzlerin mit ihrer Macht ein bisschen am Ende ist im Moment.
Tatsächlich mit ihrer Macht am Ende? Ich meine, sie hat ja immer wieder versucht, zum Beispiel für schärfere Maßnahmen sich einzusetzen. Sie ist zwar gescheitert, aber ich hatte nicht erst den Eindruck, dass es wirklich an ihrer Macht rüttelt.
Naja, aber es war auf jeden Fall so, dass die Linie, die sie vorgeben wollte und die sie auch kommuniziert hat, nicht durchsetzbar war. Ganz offensichtlich. Und nicht nur aus föderalen strukturellen
Gründen. Aber sie
behält
natürlich jetzt Recht.
Sie behält jetzt Recht, aber das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie kein Politiker und kein Mensch Recht behalten will.
Auf keinen Fall.
Und sie sagt aber auch, und ich glaube, diese Emotionalität, das geht uns ja allen ans Herz, das sind Situationen, die wir derzeit alle entscheiden müssen mit Großeltern an Weihnachten, dass man sich den Ernst der Lage nochmal vor Augen führt und auch vor Augen führt, was das für eine Familie sozial bedeutet. Ich glaube, das ist wirklich nicht genug durchgedrungen, was es auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte in einer Familienerzählung bedeuten könnte, dass man jetzt Entscheidungen trifft, die dazu führen, dass die Großeltern oder ein anderes Risikomitglied der Familie an diesen Entscheidungen wirklich verstirbt.
Und da sind wir gleich in Alaska, in einem Landstrich, der stark betroffen ist vom Klimawandel. Und über den wollen wir jetzt sprechen. Wolfram Eilenberger, Publizist, Philosoph, weiter hier im Studio. Und jetzt auch zu uns gekommen, meine Kollegin Marianne Allweis. Es geht nämlich um eine internationale Umfrage der Europäischen Investitionsbank. Die hat 30.000 Menschen in der Europäischen Union, in den Vereinigten Staaten und in China befragt über den Klimawandel. Und da wird klar, dass dieses Thema Klimawandel nur noch in ganz wenigen Ländern unter die drei wichtigsten Themen der Gegenwart gezählt wird. Frau Allweis, wie sehen die Zahlen da genau aus? Wie viel Prozent der Deutschen sagen denn, der Klimawandel gehört zu den größten Problemen, die wir haben?
Also das sagen noch 51% der Deutschen insgesamt. Die Zahlen wurden vor allem für Europa ausgewertet. Ist der Klimawandel vom 1. auf den 4. Platz der größten Herausforderungen zurückgefallen. In Deutschland steht er aber immer noch an zweiter Stelle. Da ist Deutschland eine Besonderheit nach der Corona-Pandemie, die gerade da alles überdeckt. Vor einem Jahr lag der Klimawandel für die Deutschen noch auf Platz 1 mit 59%, also auf 51% zurückgefallen. Und nur in Deutschland und Dänemark liegt der Klimawandel noch auf Platz 2 und nur in Österreich ist die Sorge vor dem Klimawandel auch nur annähernd so hoch wie in Deutschland, nämlich mit 45%. Frankreich, Italien oder auch Schweden, Greta Thunbergs Heimatland, zählen nur ein Drittel der Befragten den Klimawandel zu den Top-3-Themen. In Spanien etwa nur 18% der Befragten und in Ostmitteleuropa liegen die Werte noch mal deutlich darunter.
Das finde ich unglaublich, Herr Eilenberger. Wie sehen Sie das? Also, dass zum Beispiel in Spanien nur 18% der Menschen meinen, dass der Klimawandel zu den wichtigsten Themen zählt, die wir haben.
Es bildet sich ja realistisch den Zeitgeist und auch die Problematik jetzt ab. Ich finde es weder überraschend eigentlich, ich finde es auch nicht unbedingt unvernünftig. Es zeigt einfach, dass Gegenwartsängste gegenwartsbezogen sind und dass viele Menschen in diesem Jahr andere Probleme in ihrem Leben unmittelbar erfahren und sehen.
Tatsächlich, Sie finden es nicht überraschend. Sie sagen, das ist völlig klar, die Pandemie ist eben einfach allgegenwärtig und daher haben wir den Klimawandel hier und da aus dem Blick verloren.
Na, das wäre ja nur grundmenschlich, dass man sich zunächst auf die existenziellen, naheliegenden Probleme konzentriert. Und wie gesagt, das finde ich an sich auch nicht unvernünftig. Und dass letztes Jahr der Klimawandel der Punkt 1 war, das zeigt eben vielleicht nur, dass in unmittelbarer existenzieller Nähe keine größeren Probleme da waren, dass man den Horizont weiten konnte auf langfristige Probleme. In der Situation sind die meisten Menschen in Europa im Moment nicht.
Mhm. Ja, Frau Alweis, welche Angst ist es denn tatsächlich konkret, die überwiegt in den anderen Ländern?
Also es ist wirklich die angesprochene existenzielle Angst, wirtschaftliche, finanzielle Sorgen, ganz konkret auch Arbeitslosigkeit. Das sind sonst die Hauptsorgen gleich nach der Corona-Pandemie. Vielleicht hat ja der Klimaschutz in Deutschland noch so eine relativ hohe Priorität, weil wir bisher ja noch relativ gut durch die Pandemie gekommen sind und die Sorgen der Deutschen angesichts der wirtschaftlichen, auch der finanziellen Lage, die ist mit 43% doch noch deutlich unter den Werten in Europa.
Es gibt noch einen zweiten Anlass, heute über das Klima zu reden, denn es wurde ein Bericht der Vereinten Nationen veröffentlicht über die Lücke zwischen den Bemühungen um den Klimaschutz und den Pariser Klimazielen. Wie groß ist diese Lücke, Frau Alweis?
Also die Lücke ist groß und zwar werden da ganz konkrete, dramatische Zahlen genannt. Und das trotz des Rückgangs der Treibhausgasemissionen jetzt durch Corona und auch trotz der internationalen Klimazusagen, die wir ja zum Teil schon haben, steuert die globale Erwärmung auf mehr als 3 Grad zum Ende des Jahrhunderts zu. Das erklärt das UN-Umweltprogramm. Das Pariser Abkommen von 2015 sieht ja vor, dass wir die Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen. Mittlerweile sind die Durchschnittstemperaturen auf der Erde aber schon um rund 1,2 Grad gestiegen. Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt aber auch noch eine gute Nachricht von den Vereinten Nationen. Die sagen nämlich, das Klimaziel ist noch zu erreichen, wenn die Wirtschaft jetzt nach Corona grün umgebaut wird, wenn also diese Chance genutzt wird. Und auch heute im Bundestag in der Haushaltsdebatte hat Kanzlerin Merkel die Klimapolitik angesprochen. Sie hat vor dem EU-Rat morgen erklärt, dass dort das Ziel ist, die Einsparung von Treibhausgasen nochmal zu erhöhen, um mindestens 55% bis 2030. Deutschland wirbt dafür, muss aber noch Polen und Ungarn ins Boot holen.
Die Europäische Union steht hier unter Druck. Ich will nur daran erinnern, China hat gesagt, sie werden 2060 CO2-frei sein. Sie werden vor 2030 den Peak bei den CO2-Emissionen erreichen. Das sind sehr ambitionierte Vorhaben. Wir wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Wechsel der Administration zurückkehren werden zum Pariser Abkommen. Das heißt, es lasten große Erwartungen auf Europa.
Am Samstag findet außerdem eine außerordentliche UN-Klimakonferenz statt, virtuell und in New York. Bis Ende des Jahres sollen die Unterzeichnerstaaten des Pariser Abkommens ja nochmal überarbeitete Klimaziele einreichen. Dafür will dieser Gipfel nochmal wachrütteln. Auf der politischen Agenda ist das Thema zurzeit also, aber auch hier gilt natürlich Corona und auch der Brexit zum Beispiel, dann gehen natürlich vor.
Klar, aber es ist auf der Agenda und es wird dort auch bleiben. Es wird uns weiter beschäftigen, ganz sicher. Es gibt ein Thema, Herr Eilenberger, was Ihnen immer am Herzen liegt. Das wissen wir, denn Sie spielen Fußball und Sie haben den Trainerschein. Ist doch so, oder? Sie lieben den Fußball.
Ja.
Und jetzt hat es ja diesen großen Eklat gegeben, diesen wirklich denkwürdigen Zwischenfall beim Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Başakşehir am Dienstag. Da haben die beiden Teams das Spielfeld in der ersten Halbzeit in Paris einfach mal verlassen, weil es einen rassistischen Zwischenfall angeblich gegeben hat. Stefanie Markert fasst mal für uns zusammen.
Ein Foul nach 14 Minuten, Debatten am Spielfeldrand. Başakşehir-Assistenztrainer Pierre Webot aus dem Kamerun bekommt wegen unsportlichen Verhaltens die rote Karte gezeigt. Daraufhin geht er den vierten Schiedsrichter an, You can't say Negro. Dieser Ausdruck war im leeren Prinzenparkstadion während der TV-Übertragung zu hören. Offenbar hatte der vierte Offizielle dieses Wort benutzt. Der Rumäne Sebastian Coltescu hatte über Funk dem Hauptschiedsrichter mitgeteilt, dass er Webot die rote Karte zeigen würde. Beide Mannschaften zeigten sich daraufhin entsetzt und verließen nach langen Debatten beim Stand von 0:0 den Platz. Zuvor hatte man auch die PSG-Stars Kylian Mbappé und Neymar bei den Diskutierenden stehen sehen. Mbappé schrieb in den sozialen Netzwerken: Sag Nein zum Rassismus. Webo, wir sind bei dir. Das Spiel soll am Mittwoch um 18.55 Uhr fortgesetzt werden. Dafür soll das komplette Schiedsrichterteam ausgetauscht werden.
Heute Abend also neue Schiedsrichter, neue Partie. Was erleben wir da, Herr Eilenberger? Ist das die Sensibilisierung oder die Hysterisierung des Fußballs?
Also zunächst einmal würde man sagen, es ist ein Ausdruck dieser Sensibilisierung, der gerade in diesem Jahr im Weltsport besonders stark und ausdrucksstark zu sehen war mit Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung. Man kann sagen, dass der Sport und die großen Ballsportarten ein Treiber dieser Solidarisierung waren und sich in sehr sichtbarer Weise des Anliegens der Rassismusbekämpfung zu eigen gemacht haben. Andererseits ist es eben eine sehr interessante Konstellation, weil die Frage ist, was ein Vorfall von Rassismus konstituiert. Und in dem Fall war es wohl offenbar so, dass der rumänische vierte Schiedsrichter per Funk weitergegeben hat, auf die Frage, wer nun zu verweisen wäre, das Wort Negro auf Rumänisch verwendet hat. Ich kann sprachwissenschaftlich, linguistisch nicht beurteilen, wie dieses Wort kodiert ist im Rumänischen. Und es klang sicher für denjenigen, der es auf Französisch hörte, wie ein anderes Wort im Französischen. Das heißt, es ist ein interessanter Fall dafür, wie sensibel man geworden ist und wie schwierig es auch bleibt, eine adäquate Beschreibung dafür zu finden, was eigentlich vorgefallen ist.
Gut, es ist hier tatsächlich schwer nachzuvollziehen, was genau vorgefallen ist. Aber der Herr Koltescu hat sich jetzt auf Twitter entschuldigt und hat gesagt, meine Absicht war niemals Rassismus. In einer solchen Umgebung, schreibt er, können Menschen ihre Gefühle manchmal nicht richtig ausdrücken und können missverstanden werden. Ich entschuldige mich im Namen der Champions League. Ist die Sache damit dann vom Tisch?
Na, vom Tisch ist sie ja nicht. Das wird noch sehr, sehr viele Gremien sehr lange beschäftigen. Aber es ist erstmal zu erwarten, dass solch eine Entschuldigung öffentlich kommt. Und vielleicht kann man auch eine Art hermeneutisches Wohlwollen diesem Mann entgegenbringen, dass er sagte, ja, ich war im Stress, ich habe ein Wort verwendet, das ich normalerweise auch verwendete. Es war nicht in böser Absicht, aber es ist eben in seiner Absicht ein böses Wort. Und da sind wir in diesem ganzen schwierigen Zwischenfeld von normaler Sprachgewohnheit und unterstellter Intention, die in der Frage dessen, was Rassismus ist und was böse oder einfach nur alltäglich gemeint ist, eben eine entscheidende Rolle spielt und auch weiterspielen wird.
Wolfram Eilenberger war hier zu Gast und gerade als die Musik lief, haben Sie erzählt, Sie sind schon weit gediehen im Geschenke kaufen. Sie wissen schon, was Sie schenken, aber Sie haben einen Wunsch an Ihre Liebsten.
Ja, ich finde es immer ganz katastrophal, wenn man die Frage stellt, was wünschst du dir denn? Und die sagen dann, ich brauche nichts oder ich weiß nicht. Das belässt einen in so einem Ozean der Ungewissheit. Ich finde es sehr schön, wenn Wünsche geäußert werden, dann hat man einen Kontrast, der es einem ermöglicht, vielleicht etwas ganz anderes zu schenken.
Gut, wobei Sie ja in dieser Stunde schon gesagt haben, dass Ungewissheit auch etwas ist, womit Sie umgehen können.
Das ist wahr, aber gerade das Geschenk ist so persönlich und auch so verletzungsanfällig, dass man doch eine gewisse Handhabe haben will.
Dann wünsche ich Ihnen ganz viele klare Formulierungen, was das betrifft. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen.